Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Heute Morgen haben wir besondere Gäste dabei von Nema Yamungu, worüber ich mich sehr freue. Nema Yamungu ist das Nachfolgeprojekt quasi von dem AIDS-Waisenprojekt von Schwester Rose Schwarz, mit dem unsere Kirchengemeinde auch schon sehr lange in Verbindung steht. Ich freue mich, dass Samuel Volz und Tobias Geier heute Morgen hier sind. Und ihr werdet uns nachher noch ein bisschen mehr von eurer Arbeit berichten. Im Gottesdienst führen wir ein kleines Interview und im Nachgang werden wir in der Backstube noch ein bisschen mehr von eurer Arbeit in Form eines Berichtes hören. Ja, das Thema heute Morgen ist das Thema Gebet. Über dem Gottesdienst steht Rogate, ist ein lateinisches Wort und heißt am langen Ende betet. Und da nimmt uns auch schon der Wochenspruch ein bisschen mit hinein. Gelobt sei Gott, denn er hat meine Bitten nicht verachtet und mir seine Liebe nicht entzogen. Das sagt der Psalmbeter am Ende von Psalm 66. Und er schreibt vorher, dass er auch durch dunkle Täler gegangen ist. Aber am langen Ende freut er sich, dass Gott ihn dahin durchgeführt hat und dankt Gott in diesem Fall. Und ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr mit dem Thema Gebet gemacht habt. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, über das es sich lohnt, auch ein bisschen intensiver nachzudenken. Und ein herzliches Willkommen auch an Madeleine und Lena, die uns schon so schwungvoll mit hineingenommen haben. Wir wollen jetzt das erste gemeinsame Lied singen, wo es auch um das Thema Beten geht, nämlich In der Stille angekommen.
Stille angekommen, werd ich ruhig. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe, unser Anfang und unser Ende. Sie stehen im Namen des Herrn, der den Himmel und der die Erde geschaffen hat, der Wort und Treue ewiglich hält und der keines seiner Werke jemals loslässt. Wir wollen zusammen Gott loben mit dem Psalm 95, der auf dem Liedblatt auch mit einem Vers abgedruckt ist. Und diesen Vers sprechen wir immer wieder gemeinsam. Und so beginnen wir gemeinsam und beten: Kommt, alle zusammen wollen wir dem Herrn zujubeln. Freudenschreie sollen zu Gott aufsteigen, denn er bewahrt uns an jeden Tag. Unser Dank soll vor ihm sichtbar werden. Unsere Lieder stimmen wir für ihn an. Gemeinsam: Kommt, alle zusammen wollen wir dem Herrn zujubeln. Denn Gott ist über allem. Kein Herrscher ist wie er. Die tiefsten Tiefen der Welt hält er in seiner Hand. Die höchsten Höhen sind bei ihm aufgehoben. Land und Meer sind Gottes Eigentum, denn er hat sie geschaffen und niemand sonst. Gemeinsam: Kommt, alle zusammen wollen wir dem Herrn zujubeln. Ja, kommt und lasst uns Gott anbeten. Vor ihm allein beugen wir uns, denn er hat auch uns geschaffen. Der Herr ist unser Gott. Gemeinsam: Kommt, alle zusammen wollen wir dem Herrn zujubeln. Amen.
Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume ein.
Himmlischer Vater, fülle uns neu, denn oft sind wir hin und her gerissen zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir zu Wege bringen. Wir wollen mit dir reden und finden nicht die rechten Worte. Wir wollen zu dir beten und finden oft nicht die rechte Zeit. Wir wollen uns anderen zuwenden und bleiben doch mit uns selbst befasst. Deshalb brauchen wir dein Erbarmen. Und deshalb rufen wir dich an, weil du Gott uns hörst. Wir rufen dich an, wie unsere Mütter und Väter im Glauben zu dir gerufen haben. Du hast sie erhört und ihnen geholfen. So hör auch auf unser Gebet und gib uns, was wir im Glauben und zum Leben brauchen. Das bitten wir durch Jesus Christus, der uns das Beten gelehrt hat. Amen.
Ja, lieber Samuel, ich darf dich mal nach vorne bitten.
Ich komme hier ans Mikro, dann ist es einfacher und dann können Sie mich auch besser hören.
Sehr gut, genau. Nema Yamungu, ja, das klingt jetzt nicht ganz so deutsch. Aus welcher Sprache kommt es und was bedeutet es?
Ja, es ist Kiswahili und man könnte es übersetzen aus Gottes Gnade oder ich sage auch gerne mit Gottes Hilfe. Das ist so das Motto, das da hinten dran steht, hinter unserem Verein.
Was macht euer Verein genau?
Ja, es ist ja vorhin schon angeklungen, AIDS-Waisenprojekt. Die Schwester Rose war ja in Kenia gewesen. Die hat ja, das ist eine lange Geschichte und sehr wahrscheinlich kennen Sie die Geschichte wesentlich besser wie ich, weil Sie mit dem ganzen AIDS-Waisenprojekt schon seit Jahren verbunden sind. Ich habe vor 3 Jahren den Verein als Vorsitzender übernommen. Genau. Und wir sind die Fortsetzung oder wir führen eigentlich das, was Schwester Rose angefangen hat, in Kenia ein Stück weiter. Wir haben jetzt neue Projekte gewonnen, nachdem die AIDS-Waisenzahlen in Afrika, in Kenia zurückgegangen sind. Und wir hatten dann vor 3 Jahren auch so überlegt, wie wollen wir uns denn neu ausrichten als Verein. Und darüber berichte ich dann nachher. Habe ein paar Bilder mitgebracht und Sie sind ja auch eingeladen dann nachher zum Vortrag. Da werde ich dann genauer drauf eingehen, was wir da machen.
Schön. Ja genau, nachher, also nach dem Kirchenkaffee um 11 Uhr in der Backstube, wird Samuel ein bisschen von der Arbeit von Nema Yamungu berichten. Wir haben heute das Thema Gebet. Was bedeutet für dich persönlich Gebet?
Ja, ich würde es mal auf 2 oder 3 Punkte runterbrechen oder versuchen, das irgendwie so konzentriert zu sagen. Ich meine, du hältst ja nachher eine Predigt drüber, da kann man ja sehr viel sagen. Für mich bedeutet Gebet eigentlich auch immer zu fragen, was denn Gott von mir möchte. Also wir haben, meine Frau und ich, das sehr oft in unserem Leben erfahren, wenn wir an Wegpunkten standen, dass wir auch konkret um Führung gebetet haben. Also es ist ein Dialog mit Gott. Zum anderen haben wir das auch bei Nema Yamungu, bei unserem Verein irgendwo so erfahren, dass wir auch ganz konkreter immer wieder Gebetserhörungen erlebt haben. Ich habe ja gesagt, wir haben uns neu ausgerichtet, das war auch so eine Führung Gottes gewesen, wo wir auch bewusst dafür gebetet haben, dass Gott uns zeigt, wie denn die Arbeit weitergehen soll. Genau, und das Dritte für mich ist, dass Gebet nicht nur jetzt sowas ist, wo ich mich hinsetze und bete, sondern es ist mehr oder weniger ein Dialog. Der Paulus sagt ja eigentlich, dass unser ganzes Leben ein Gebet sein soll. Und Gebet bedeutet für mich eher auch so eine Verbundenheit mit Gott. Also ich habe schon seit Jahren so ein Urvertrauen eigentlich zu Gott, das mir auch von meinen Eltern ein Stück weit vermittelt worden ist. Und dann ist Beten auch nicht oftmals so ein Formulieren mit konkreten Worten, sondern eher auch so in der Gegenwart Gottes zu sein und dann zu merken, was er denn eigentlich möchte und da auch ein Stück weit die Interessen dann abzugleichen. Das sage ich jetzt mal so ganz pauschal. Du könntest natürlich da auch die eine oder andere Frage dagegen stellen, aber ich fasse es jetzt mal einfach so kurz zusammen.
Schön. Nee, danke dir auch für dieses persönliche Statement und ja, wie gesagt, nachher in der Backstube werden wir noch ein bisschen mehr von eurer Arbeit hören. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, wir freuen uns, dass wir euch gewinnen konnten für den Gottesdienst.
Wie soll ich beten? Gibt es da nicht eine Richtlinie für das richtige Beten? Kann man das eigentlich lernen? Im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums ist nachzulesen, wie das Vaterunser zu den Menschen kam. Und es ist deutlich, dass es nicht nur bei den Worten bleiben kann. Den Worten des Gebetes müssen Taten folgen. Zur Schriftlesung möchte ich Sie bitten, aufzustehen. Lukas schreibt, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, mein Freund, leih mir doch 3 Brote. Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht, ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann. Aber von drinnen kommt die Antwort, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das sage ich euch. Schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht. Wenn schon nicht aus Freundschaft, dann doch wegen seiner Unverschämtheit. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Welcher Vater unter euch gibt seinem Kind eine Schlange, wenn er es um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn er es um ein Ei bittet? Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Wir loben Gott für sein Wort. Halleluja. Nehmen Sie wieder Platz. Gemeinsam singen wir das Glaubensbekenntnis.
Gott allmächtig,
Ja, vielleicht für manche etwas überraschend, dass ich jetzt hier vorne stehe. Ich muss sagen, für mich auch immer noch ein bisschen überraschend, denn vor einem Monat wusste ich noch nicht viel davon. Es ist eigentlich so, wenn wir Missionare einladen, dann bitten wir sie oder geben wir ihnen natürlich auch die Möglichkeit, die Predigt zu halten. Und wie ich so in der letzten Zeit mit Samuel schrieb, sagte er, ja, im Moment sind so einige Dinge in meinem Leben, wo sich so Veränderungen ergeben, schöne Veränderungen. Er ist neuer Großvater geworden. Ich denke, das darf ich einfach hier sagen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja gut, dann war die Alternative, okay, dann müssen wir jemand anders suchen, der predigt. Eine der ersten Alternativen wäre gewesen, zu Oliver zu gehen und zu sagen, okay, Samuel hat abgesagt, kannst du die Predigt übernehmen, du kennst dich da aus. Die andere Alternative war, guck doch einfach mal, was für diesen Sonntag vorgegeben ist an Predigtthemen. Und ja, ich guckte rein und sah das Thema Beten und habe gedacht, eigentlich ein interessantes Thema, über das es sich wirklich lohnt, mal etwas näher nachzudenken. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, Predigen ist mir ja nicht ganz fern. In meinem Beruf predige ich meinen Kunden, wie sie ihr Geld am sinnvollsten anlegen. Und ob sie das am langen Ende tun oder nicht, bleibt ihnen überlassen. Genauso bleibt euch heute Morgen überlassen, was ihr aus dem Gottesdienst mitnehmt und was ihr mit in euren Alltag nehmt. Beten. Ich bin mit Sicherheit nicht der beste Beter, so würde ich mich nicht bezeichnen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, was Gebet in eurem Leben ausmacht. Eine kleine Anekdote. Ein Gastgeber lädt zu einem großen Essen ein. Und er sagt vor dem Essen, lasst uns noch gemeinsam beten. Man fragt einer der Gäste, wieso, stimmt was mit dem Essen nicht? Das heißt, ist Beten etwas Alltägliches, was wir unseren Alltag mit einbinden? Oder ist es vielleicht eher etwas, wo wir auch Erfahrung gesammelt haben und enttäuscht wurden und sagen, beten bringt ja doch nichts. Der Bibeltext heute Morgen in Johannes 16 nimmt uns in dieses Thema mit hinein und ich möchte ihn ausschnittsweise vorlesen. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Ich sage euch die Wahrheit. Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr euch nicht auf mich berufen, wenn ihr etwas von Gott erbeten habt. Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Bald werdet ihr euch auch auf mich berufen, wenn ihr zu dem Vater betet. Damit meine ich nicht, dass ich den Vater bitten muss, eure Gebete zu erhören. Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt. Und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, ich war beim Vater und bin in die Welt gekommen. Und jetzt verlasse ich sie wieder, um zum Vater zurückzukehren. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Wow. Der erste Vers steht da wirklich, wenn ihr mich um etwas bitten werdet, werde ich es euch geben. Das klingt ja schon ziemlich herausfordernd. Ist unsere Realität nicht manchmal eine andere? Wir bitten um Dinge und merken, sie werden doch nicht wirklich erfüllt. Ich möchte uns an drei Punkten ein bisschen in dieses Thema Gebet mit reinnehmen. Und bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, das ist so ein umfassendes Thema. In 15 Minuten kann man es gar nicht erledigen, wahrscheinlich nicht in 20, nicht in 30 Minuten. Aber ich habe mich schon versucht, ein bisschen zu beschränken. Das erste ist, wie reagiert Gott auf unser Gebet? Das zweite, wie reagieren wir auf seine Antwort? Beziehungsweise, was sagt das über unsere Beziehung zu Gott aus? Und das dritte, was bedeutet das für unseren Alltag? Es wäre natürlich schön, wenn Gott wie ein Cola-Automat wäre. Ich werfe oben meine Münze rein, unten kommt die Cola raus. Aber so ist es ja nicht. Ich denke, man kann das Beten vielmehr mit einer Ampel vergleichen. Bei einer Ampel haben wir drei Lichter. Rot, gelb und grün. Beginnen wir mit dem grünen Licht, dem positivsten. Das heißt, wir beten für etwas und wir merken plötzlich, das Gebet wird erfüllt in relativ kurzer Zeit. Als kleines Beispiel hier, ich bin jemand, der nicht so geordnungsliebend ist und meine liebe Frau und wir haben eigentlich einen Platz in der Küche, wo wir unsere Schlüssel generell hinlegen. Aber ich lege den Schlüssel nicht immer dahin, wo er eigentlich hin sollte. Früher habe ich dann oftmals lange gesucht und gesagt, wo ist der Schlüssel? Und dann habe ich gesagt, warum betest du nicht eigentlich? Ist zwar vielleicht ein profanes Ding, aber warum betest du nicht? In der letzten Zeit habe ich angefangen, wenn ich den Schlüssel verlegt habe, ich habe gebetet und ich muss euch sagen, ich habe den Schlüssel relativ schnell gefunden. Vielleicht hat dieses Nicht-Ordnungsliebende eben auch die Erfahrung, dass ich da mit Gott Erfahrungen sammle. Also insofern hat es durchaus etwas Positives. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum gelben Licht. Oftmals ist es so, dass wir für Dinge beten, die sich aber nicht direkt erfüllen, weil einfach noch nicht die Zeit da ist. Gott hat immer einen gewissen Zeitplan. Und in der Vorbereitung ist mir ein Ereignis aufgefallen, das ich gerne mit euch teilen möchte. Das liegt schon einige Jahre zurück, es ist eine Realität gewesen. Im August 2010 war ein Bergwerksunglück in Chile und es war eine Explosion in einer Gold- und Kupfermine und die Bergleute waren in 700 Meter Tiefe eingeschlossen. Sie waren in einem Raum, wo Luft war, aber keine Möglichkeit zur Außenwelt durchzudringen. Und bei den Bergleuten war jemand, das war der Älteste, Mario Gomez, der Christ war, und er hat gesagt, lasst uns für diese Situation beten. Sie hatten Nahrung da, Getränke da, aber eigentlich für maximal 2 bis 3 Tage. Und jeden Tag haben sie sich, also sie waren ja eh zusammen, um 14 Uhr um die gleiche Zeit zum Beten getroffen. Und er sagt, das Gebet hat uns näher zueinander gebracht. Wir haben gebetet, wir sind nicht die besten Bergleute, aber Herr, sei bei unseren Familien. Wenn es eine Möglichkeit gibt, uns hier rauszuholen, hol uns hier raus. Sie haben dann beim Essen, haben sie es so aufgeteilt, dass sie gesagt haben, erstmal 24 Stunden nach Möglichkeit nichts zu essen, dann haben sie es erweitert auf 48 Stunden, dann auf 72 Stunden, aber länger als 72 Stunden haben sie es nicht ausgehalten. Und so hat ihr Essen für 16 Tage gereicht. Und am 17. Tag plötzlich, sie merkten, dass über ihnen was ratterte, kam quasi ja, eine Bohrspitze sozusagen durch und sie sind entdeckt worden. Und sie sind dann, die ganze Rettung hat 69 Tage insgesamt gedauert. Also im Oktober 2010 war sie erst abgeschlossen. Aber alle 33 Bergleute wurden gerettet. Und ich denke mal, das ist wunderbar, dass man hier sieht, wie Gott seine Kinder rettet. Und er sagt alleine, das war ihm auch sehr wichtig, er hat gesagt, weil als ich noch oben gekommen bin, habe ich gedankt dafür. Und ich habe auch meine Kumpel gebeten, dafür zu danken. Und er sagt, von diesen 33 sind 22 Christen geworden. Ein schönes Erlebnis. Aber leider ist bei der Ampel ja eben auch noch das rote Licht. Und das rote Licht steht dafür, dass eben unsere Gebete nicht erfüllt werden. Oder sagen wir besser, nicht so erfüllt werden, wie wir uns das wünschen. Stellt euch vor, mein damals fünfjähriger Sohn Markus wäre zu mir gekommen und hätte gesagt, Papa, liebst du mich? Ich sage, natürlich, mein Sohn, liebe ich dich, das weißt du doch. Ja, dann willst du doch sicher auch das Beste für mich. Ja, klar möchte ich das Beste für dich. Ja, weißt du, das Beste für mich ist, wenn ich jeden Tag eine Tafel Schokolade esse und ein Eis bekomme. Nun, hätte ich als Vater darauf reagiert? Ich hätte ihm mit Sicherheit nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade oder ein Eis gegeben, weil ich weiß, dass er dann relativ dick geworden wäre, was er glücklicherweise nicht ist. Er hat sie eben auch nicht bekommen, hat auch nicht dafür gebetet. Ich hätte ihm wahrscheinlich eher einen Apfel oder eine Banane gegeben. Aber das hätte er mit seinen 5 Jahren eben nicht verstanden. Und ich denke mal, so geht es auch bei uns, dass wir, wenn wir für Dinge beten und sie sich aber nicht so erfüllen, wie wir uns das wünschen, oftmals gar nicht verstehen, warum es passiert oder in dem Moment nicht verstehen, warum es so passiert. Und ich denke, dass wir immer ja nur einen Ausschnitt unseres Lebens sehen. Gott aber sieht das Ganze. Gott sieht das Übergeordnete. Und ich weiß, auch in unserer Kirchengemeinde haben wir einige Freunde, einige Geschwister in jungen Jahren verloren. Ich könnte jetzt einige Namen nennen, die durch Krankheit gestorben sind. Und wir haben für sie gebetet, aber unsere Gebete sind nicht erhört worden. Manchmal ist es so, dass Gott aber auch durch das Beten, auch wenn er unsere Gebete nicht erhört, aber unsere Perspektive verändert. Wir plötzlich, ich sag mal, mehr innere Kraft bekommen, inneren Frieden bekommen. Ich möchte euch ein Beispiel von Paulus nennen. Paulus schreibt im Korintherbrief, dass er einen Pfahl im Fleisch hat oder einen Stachel. Man weiß nicht genau, was es war, aber man geht davon aus, dass es irgendwie ein physisches Leiden war, für das er mehrfach gebetet hat, dass Gott das von ihm nimmt. Aber Gott hat dieses Gebet nicht erhört. Aber er hat Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, Paulus hat gemerkt, dadurch, dass er eben nicht vollkommen ist, auch körperlich, kann aber Gott eher durch mich wirken, als wenn ich denke, ich tue es aus meiner eigenen Kraft heraus. Ein anderes Beispiel von Jesus selber, der ja sehr eng mit seinem Vater verbunden war. Aber denken wir, eines der wenigen Gebete, die uns ja wirklich überliefert ist von ihm, ist der Garten Gethsemane. Im Garten Gethsemane hat er gebetet und er hat gesagt, Vater, wenn möglich, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, dass ich nicht sterben muss. Hat aber auch zugleich gesagt, dein Wille geschehe. Gut, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Aber wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, hätten wir heute nicht die Vergebung, könnten wir nicht zum Vater gehen. Also es war notwendig, dass er diesen Weg gegangen ist. Und in der Bibel steht auch, ein jeder nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, was uns betrifft. Gott hat uns kein, ich sage jetzt mal salopp, Friede, Freude, Eierkuchenleben versprochen. Nicht ein Leben in Wohlstand. Sondern er hat gesagt, wenn ihr mit mir geht, ihr werdet auch Verfolgung erleiden. Kaum einer der Apostel ist auf natürliche Weise gestorben, sondern die meisten sind umgebracht worden im Rahmen der Christenverfolgung. Und wo wir bei verfolgten Christen sind, auch hier, wenn wir die verfolgten Christen fragen, was ist euch wichtig, was können wir für euch tun, dann sagen sie, das Wichtigste ist uns eigentlich, dass ihr für uns betet. Das heißt, sie fühlen sich getragen, sie bitten uns dafür zu beten, dass sie im Glauben standhaft bleiben. Manchmal verändert Gott Situationen, aber manchmal verändert er auch nur unsere Perspektive und stärkt uns in dem, was wir tun. Ja, wie reagieren wir, wenn wir merken, dass unsere Gebete nicht erhört wurden? William Temple, der ehemalige Erzbischof von Canterbury, hat einmal gesagt, wenn ich bete, passieren merkwürdige Zufälle. Und wenn ich nicht bete, passieren sie nicht. Tun wir Gottes Wirken in unserem Leben als Zufall ab, wenn etwas passiert? Corrie ten Boom, eine niederländische Christin, die im Dritten Reich ins KZ kam, weil sie Juden versteckt hat und es glücklicherweise überlebt hat, hat einmal gesagt, und diesen Spruch finde ich sehr schön, wenn ein Zug in einen Tunnel fährt und es dunkel wird, was tust du? Wirfst du dann deine Fahrkarte weg und springst aus dem Zug? Oder bleibst du sitzen und vertraust dem Lokführer? Und wenn wir nochmal in die Bibel gucken, in unseren Vers, zu wem hat Jesus das hier gesprochen? Er hat es zu seinen Jüngern gesprochen. Das heißt, er hat es nicht zu Menschen gesprochen, die er gerade auf der Straße gefunden hat, sondern das waren Jünger. Natürlich hat er sie irgendwann mal auf der Straße gefunden, aber er ist mit ihnen 3 Jahre lang unterwegs gewesen. Das heißt, da ist eine Beziehung gewachsen, da ist Vertrauen gewachsen. Und er spricht zu ihnen und sagt, wenn ihr beten werdet in meinem Namen, dann wird es Gott der Vater euch geben. Und auch hier kommt ein wichtiger Aspekt noch dazu, beten in seinem Namen. Das heißt nicht, dass wir egoistisch beten, dass wir, wenn ich jetzt beten würde, komm, morgen steht der Ferrari vor der Tür oder nächste Woche gewinne ich im Lotto. Das wäre ein sehr egoistisches Gebet. Sondern es geht darum, dass wir für Dinge beten, ja, er hat es uns in seinem Wort selbst gesagt, dem Vater unser, für unser tägliches Brot, für alltägliche Dinge dürfen wir beten, die unser Leben bestimmen, aber nicht für übermäßigen Reichtum. Den würde Gott mit Sicherheit nicht belohnen. Und er hat gesagt, wenn ihr zu Gott betet, dann kommt Freude in eurem Leben auf. Und dieses Beten zu Gott kann ganz einfach geschehen. Jesus hat in einer engen Beziehung zu seinem Vater gelebt. Das lesen wir auch in Johannes 14, steht, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Und genau diese innere, diese enge Beziehung wünscht er uns. Und ich bin überzeugt, wenn wir in dieser engen Beziehung zu Gott leben, werden wir Dinge in unserem Leben erleben, wo wir denken, dass sie nicht möglich sind. Also es geht um unsere Beziehung zu Gott, zu unserem Vater im Himmel. Und wir dürfen ganz einfach wirklich Vater zu ihm sagen. Das ist ein wunderbares Vorrecht. Er sagt, aber lieber Vater. Das heißt, wir müssen keine großen Worte machen, sondern wir können so zu ihm beten mit dem, was uns auf dem Herzen liegt. Ja, was heißt das am langen Ende praktisch für unser Leben? Das heißt, dass wir unser Leben ganz Gott anvertrauen sollen. Und je mehr Gemeinschaft wir mit Gott haben, umso mehr werden wir ihm vertrauen. Und je mehr wir ihm vertrauen, desto weniger brauchen wir eine Erklärung für viele Dinge. Denn wir werden inneren Frieden bekommen. Und Hans-Peter Reuer, der inzwischen leider schon verstorben ist, den viele aber auch von euch kennen, er war der Leiter des Fackelträgerzentrums am Tauernhof in Österreich, hat ein Buch geschrieben mit dem Namen, Nach dem Armen bete weiter. Und ich finde diesen Titel allein so klasse. Das heißt, unser Gebet soll nicht mit Armen abschließen, sondern es soll eine Lebensäußerung sein. Gott mit in unseren Alltag nehmen. Hans-Peter hat gesagt, geh mit Gott einen Kaffee trinken, wenn du in der Natur spazieren gehst. Und er war ja viel in den Bergen unterwegs im Tauernhof. Hat er mit Gott geredet. Und das möchte er, das ist Beten. Beten ist ein ständiger Dialog mit Gott, dass wir mit Gott im Austausch sind, dass wir Gott sagen können, was uns auf dem Herzen liegt. Seien es die Legosteine, die verloren sind, seien es die Puzzleteile, die wir verloren haben, alles können wir Gott hinlegen. Den verlorenen Schlüssel, was auch immer. Wir sollen alles, Freud und Leid, mit ihm teilen. Aber auch dankbar dafür sein, was wir in unserem Leben haben. Und wenn wir die Menschen in Afrika sehen, welche Dankbarkeit sie oftmals haben, dann denken wir, wie dankbar sind wir in unserem Überfluss. Das heißt, schon morgens beim Aufstehen Gott dem Vater zu danken für den Tag, der vor uns liegt und zu wissen, er geht mit uns. Abschließend möchte ich euch ermutigen, das Gebet wirklich in den Alltag mit reinzunehmen. Am kommenden Mittwoch haben wir wieder um 20 Uhr Beten in der Backstube. Und bei einer Gemeinde, weiß nicht, von ca. 4.000 Mitgliedern, sind wir 4 oder 5, die sich da treffen. Ich würde mir wünschen, vielleicht motiviert es den einen oder anderen, am Mittwoch einfach mal um 20 Uhr mit dazuzukommen. Wir beten für persönliche Anliegen, wir beten für die Gemeinde. Und 3 Dinge noch, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Redet mit Gott über alles, was euch auf dem Herzen liegt. Redet ehrlich, denn Gott kennt euch. Ihr braucht euch nicht zu verstellen, ihr braucht nicht Formulierungen zu treffen, sondern ihr könnt mit ihm reden wie mit einem Vater. Und hört nicht auf zu beten. Er liebt dich und er freut sich, wenn du mit ihm redest. Denn auch Reden mit Gott, Beten, unterstützt die Liebesbeziehung, die wir haben. Und abschließend möchte ich ein Gleichnis, ein Gedicht vorlesen, das viele wahrscheinlich von euch schon kennen. Und wenn ihr es kennt, dann schließt einfach die Augen und lasst es nochmal auf euch wirken. Weil jedes Mal, wenn ich es höre, begeistert es mich von Neuem. Es ist das Gebet oder das Gleichnis Spuren im Sand. Also schließt ruhig die Augen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich 2 Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich meinen Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete mein Vater, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Amen.
Gebet führt in die Beziehung zu Gott, aber es stärkt auch gleichzeitig die Beziehung von Christen zueinander, wenn sie zusammen beten und wenn sie füreinander beten. Wenn ich weiß, dass jemand ein Anliegen, das ich habe, mit mir trägt, für mich betet, dann merke ich, ich bin nicht allein. Jemand trägt mich mit, bringt mich, mein Leben vor Gott. Dazu möchte ich uns jetzt ermutigen und einladen, das einfach mal zu probieren. Sie bekommen gleich eine Postkarte, die gleichzeitig auch eine Einladung ist für unser Gebetstreffen, das wir haben. Auf der Rückseite ist ganz viel Platz und ich lade Sie ein, gleich mit Ihrem Sitznachbar, Ihrer Sitznachbarin zu zweit oder zu dritt, sich über Folgendes auszutauschen, nämlich auszutauschen über ein Gebetsanliegen für die nächste Woche. Das heißt, dass Ihr Sitznachbar Ihnen eine Sache sagt, wofür er Sie bittet, eine Woche lang zu beten. Sie können sich aufschreiben, für den und den das Anliegen, nehmen die Karte mit nach Hause, hängen Sie an den Kühlschrank, am Nachttisch können Sie sie stellen oder am Spiegel, wo auch immer, dass Sie eine Woche lang für das Anliegen Ihres Sitznachbarn beten. Nicht länger müssen Sie gar nicht, aber diese eine Woche soll Sie gemeinsam verbinden. Und vielleicht, wenn Sie es nächste Woche wieder hier sehen, können Sie sich darüber austauschen, müssen das aber nicht. Wichtig ist, dass Sie füreinander beten. Ich lasse gleich Karten und Stifte durch die Reihen gehen und zu zweit oder zu dritt sich Gebetsanliegen sagen und dann mitnehmen. Dazu haben wir jetzt ein wenig Zeit. Das ist nur für Sie und Ihren Sitznachbarn, das wird nirgendwo aufgehangen, sondern für mit nach Hause nehmen. Nehmt euch und gebt dann nach hinten weiter. So, ich lasse uns was hier.
aber wirklich sehr schön, dass Sie sich darauf einlassen. So, Technik klappt auch. Ich möchte Ihnen jetzt noch auf dem Weg zum Ende des Gottesdienstes noch ein paar Informationen zu den Kollekten geben. Gleich im Klingelbeutel im nächsten Lied sammeln wir für Nema Yamungu, für unsere Gäste, für die Arbeit, die uns auch eben schon im Interview vorgestellt worden ist. Ich möchte Ihnen aber auch anbefehlen, die Ausgangskollekte. Wie geht es weiter nach der Schule? Diese Frage stellen sich junge Menschen auch in Afrika und Asien. Es fehlen berufliche Ausbildungsmöglichkeiten mit qualifizierten Lehrkräften. In kirchlichen Fachschulen und Ausbildungszentren erlernen junge Menschen das Schreiner-, Maurer- und Friseurhandwerk. Ihr Beruf gibt ihnen dann die Chance, eine eigene Existenz aufzubauen und ihre Familien zu unterstützen. Gleich mit der Ausgangskollekte unterstützen sie dieses Projekt der Vereinigten Evangelischen Mission in Afrika und Asien. In der Missionssammlung hin im Alten Opferstock sammeln wir im Monat Mai für Fritt und Gabi Eick von der Deutschen Missionsgemeinschaft. Herzlich danken wir auch für die Kollekten von der vergangenen Woche. Sie ergab 102,84 Euro. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Lied und dem Klingelbeutel für unsere Gäste von Nea Yamungu.
Aus dem Leben der Gemeinde ist Folgendes mitzuteilen. Getauft wurde Ida Funke aus Rosbach. Getraut wurden Luise und Fabian Fassingstein aus Wilberhofen. Verstorben sind Ursula Röttges aus Rosbach im Alter von 82 Jahren und Helmut Schröder aus Schladern im Alter von 86 Jahren. Wir mussten Abschied nehmen von Ebert Hertel aus Hurst im Alter von 86 Jahren. Wir bitten für die Angehörigen, dass Gott sie nun tröste und ihnen helfe. Wem es möglich ist, den bitte ich zum Fürbittengebet aufzustehen. Im Gebet treten wir vor dich, barmherziger Gott. Aber was sollen wir beten? Wir sagen dir Dank. Dank für das Leben, das uns umgibt und erfüllt. Dank für das Schöne, das wir schauen und hören. Für die Liebe, die wir erfahren und anderen schenken. Für deinen Geist, der uns ermuntert und verbindet. Im Gebet treten wir vor dich. Aber was sollen wir beten? Wir sagen dir unsere Klage um die Verwüstung deiner Schöpfung, um die Verheerung der Kriege, um die Beschädigung der Wahrheit, um die Verletzung der Gerechtigkeit. Im Gebet treten wir vor dich, aber was sollen wir beten? Wir sagen dir unsere Bitte für die bedrohten Pflanzen und Tiere, für die Menschen ohne Glaube und Hoffnung, für unser verunsichertes Land, für unsere verzagte Kirche, für unsere verfolgten Geschwister, für die Arbeit von Neema Yamungo in Kenia. Im Gebet treten wir vor dich, aber was sollen wir beten? Wir singen dir unseren Lobgesang. Für deine Güte, die nicht zu Ende ist, für deine Gerechtigkeit, die ihren Weg findet, für deine Wahrheit, die uns erleuchtet, für deine Großzügigkeit, aus der wir leben. Zu dir. Und nur zu dir beten wir, denn du bist unser Gott und keiner sonst. Vater, Sohn und Heiliger Geist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So lasst uns gemeinsam weiter beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt Platz. Gott segnet uns manchmal auch mit Menschen und mit Begegnungen und dazu möchte ich Sie einladen. Heute Nachmittag haben wir wieder einen besonderen Kindergottesdienst, ein Dschungelabenteuer in Oettershagen von 15 bis 17 Uhr mit einem großen Team vorbereitet, singen, spielen, Geschichten aus der Bibel hören. Herzliche Einladung, auch für die Eltern mitzukommen. Für manche gilt es dann eher für die Enkel, die einzuladen sind. Entscheiden Sie selber, wer das Kind in Ihrer Generation, Ihrer Familie ist. Zum gemeinsamen Beten am Mittwoch, den 28. Mai um 20 Uhr in der Backstube. Ralf hat dazu gerade schon eingeladen. Am Donnerstag, den 29. Mai, feiern wir das Fest Christi Himmelfahrt. Und wir wollen es, wenn das Wetter mitspielt, als Open-Air-Gottesdienst auf dem Kirchplatz nebenan feiern um 10 Uhr. Die Bläser werden uns begleiten, aber auch E-Piano und moderne Lieder sind dabei. Der nächste Gottesdienst hier in der Salvatorkirche ist am nächsten Sonntag, den 1. Juni, um 10 Uhr. Auch um 10 Uhr, weil wir eigentlich ein größeres Fest vorhatten. Wir wollten die Silberkonfirmation feiern. Die wird auch gefeiert werden, aber die Festgemeinde ist sehr klein. Das heißt, wir brauchen eine große, normale Gemeinde. Bei den wenigen im geringen einstelligen Bereich befindlichen Anmeldungen freuen wir uns, wenn auch Gemeinde da ist und einen festlichen und schönen Gottesdienst mit Abendmahl und neuer Liturgie dann mit den wenigen Jubilaren, die da sind, feiern. Gleich geht es in der Backstube weiter. Dort haben wir Kirchencafé, dann haben wir auch Mittagessen und dazwischen irgendwie hören wir etwas von der Arbeit in Kenia und freuen uns, dann dort einzusteigen und vielleicht auch nochmal uns ein Update, wie man heute sagt, zu hören, nachdem Schwester Rose Schwarz 8, 9 Jahre schon verstorben ist, so gefühlt. Ich gucke zu Frau Engelbert und das letzte Mal hier war dann eher 10, 11 Jahre her. Dankeschön an Madeline und Lena für die Musik, an unsere Gäste, an dich, Ralf, für die Predigt. Danke für alle, die am Gottesdienst mitgemacht haben. Und denken Sie daran, zu beten. Wem es möglich ist, den bitte ich zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz für ein Musikstück.
Dem Schöpfer.